Hi, bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich eine kleine Sache unbedingt ansprechen, bei der mir sehr, sehr wichtig ist, dass sie nicht falsch verstanden wird. Daniel und ich sprechen in dieser Folge unter anderem auch darüber, wie wir dann Mobbing gut aufklären, wie wir da reingehen können als Lehrkräfte, aber auch als Eltern. Und er spricht immer über beide Seiten. Also einmal die Seite des gemobbten Kindes oder des Kindes, das sich gemobbt fühlt. Beides ist gleichwertig erstmal anzunehmen und ernst zu nehmen. Er spricht aber auch über die andere Seite und darüber, dass wir auch immer schauen müssen, auf der Seite des gemobbten Kindes oder des sich gemobbt fühlenden Kindes, trägt es einen Teil dazu bei. Damit ist ausdrücklich nicht gemeint, dass dieses Kind etwas tut, was dann rechtfertigt, dass es gemobbt werden darf, dass es Gewalt erfährt, dass es Ausgrenzung und Diskriminierung erfährt. Das ist damit nicht und ausdrücklich nicht gemeint. Die Schlussfolgerung darf also nicht sein, naja, mein Kind ist neurodivergent, es verhält sich neurodivergent, also potenziell ein bisschen anders als viele andere Kinder. Und darum hat es auch ein bisschen selber Schuld, wenn es gemobbt wird. Es geht vielmehr darum, und ich finde das durchaus wichtig, zu schauen, kommt von diesem Kind ein Verhalten, das für zum Beispiel eine Gruppe wirklich andauernd, anstrengend und herausfordernd ist und extrem viel Verständnis abverlangt. Ich versuche es mal an einem Beispiel etwas klarer zu machen. Als unerkannt neurodivergentes Kind war ich früher in Schule und Erklärphasen habe ich gehasst. Ich habe nämlich Sachverhalte in der Regel sehr früh dann durchdrungen, wusste Bescheid, was zu tun ist und wollte starten. Durfte ich aber nicht. Ich musste, wie alle anderen Kinder, die Erklärphase abwarten. Und das hat manchmal auch ein bisschen gedauert, bis so alle Kinder das verstanden haben. Und das war für mich super anstrengend, super herausfordernd und hat für sehr viel Anspannung gesorgt. Die musste irgendwo hin und wie habe ich die rausgelassen? In Kommentaren. Ich habe die Augen verdreht, ich habe so gemacht oder tatsächlich eben auch verbal kommentiert in Richtung meiner Mitschülerinnen und war da einfach nicht sonderlich fair. Was ist auf der anderen Seite passiert? Die Gruppe hat gesehen, ich verhalte mich nicht sonderlich fair. Sie müssen sich da teilweise ganz schön was anhören. Ich bin also etwas mehr ins Soziale ausgeraten. Die hatten dann nicht mehr so viel Lust, mich mitspielen zu lassen. Und dann kamen weitere Situationen dazu und dann waren wir irgendwann in so einer richtigen Ausgrenzungs-Mobbing-Dynamik. Jetzt ist natürlich wichtig zu sagen, ja, aber es war irgendwie für beide Seiten nicht fair, weil der Unterricht irgendwie gar nicht gepasst hat. Absolut. Da gehört am Ende dann in der Prävention oder in der Aufarbeitung die Verantwortung hinzugucken, wie können wir das denn jetzt hier grundlegend gestalten, damit die damals junge Saskia hier nicht ständig in diesen Erklärphasen sitzen muss, sondern vielleicht gleich starten darf oder wenn sie mal hier sitzen bleiben muss, vielleicht was an die Hand bekommt, dass sie eben nicht kommentiert, weil das nicht nett und nicht fair ist, sondern etwas an die Hand bekommt, wie sie diese Anspannung anders ableiten kann. Und was gebe ich einer Gruppe für Möglichkeiten, auch mal anzusprechen, dass bestimmte Verhaltensweisen von, in diesem Fall, neurodivergenten Kindern auch wirklich herausfordernd sind. Und das kennen wir Eltern alle. Neurodivergente Verhaltensweisen, so sehr wir unsere Kinder lieben, sind auch manchmal einfach extrem herausfordernd und anstrengend. Und eine kindliche Gruppe, die nicht Möglichkeiten an die Hand bekommt, das mal zu äußern und dafür auch mal Verständnis zu bekommen, wird sich eben auch Wege suchen, ihren Frust kundzutun. Und genau dann sind wir in solchen Dynamiken und genau das meinen Daniel und ich, wenn wir sagen, wir müssen schon auch die Verantwortung beider Seiten angucken. Also nicht nur von der Gruppe oder dem einzelnen Kind, das mobbt, sondern auch, ist auf der Seite des gemobbten oder sich gemobbt fühlenden Kindes auch etwas, was diese Dynamik eben befeuert, beeinflusst. Nochmal ganz klar, verdient hat dann kein Kind, das so darauf reagiert wird. Das ist ganz klar. Aber wir kommen in der Bearbeitung und Aufarbeitung nicht endgültig in diese nachhaltige Klärung oder auch in eine Prävention, dass das wieder auftaucht, wenn wir uns eben nicht beide Seiten ehrlich anschauen. Natürlich ist eine der Möglichkeiten, wenn wir uns das ehrlich anschauen, auch, dass von dem Kind eben solch eine Befeuerung überhaupt nicht ausgeht. Da sind wir in der Folge dann bei dem, was wir da besprechen, dieses, das Kind ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das kann natürlich auch sein, aber wir müssen erstmal im ersten Blick auf beide Seiten schauen und gucken, was liegt denn hier eben vielleicht auch für eine wechselseitige Dynamik vor. Und mir ist ganz wichtig, das wie gesagt einmal vor der Folge anzusprechen, denn vielleicht, wenn das erste Mal dieser Puls auftaucht in der Folge, kann es ja sein, dass der einen doch ganz schön anpiekst und sagt, hey, Moment, verstehe ich das jetzt richtig? Mein neurodivergentes Kind ist auch noch schuld daran, dass es gemobbt wird. Und über diesen zu Recht natürlich sehr störenden Gedanken wird vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen, was danach gesagt wird oder worum es danach eigentlich geht. Darum wollte ich einfach schon das Verständnis in eine bestimmte Richtung setzen. Wie das gemeint ist, gerade an einer so wichtigen Stelle, ist das natürlich ganz enorm zentral, dass das auch richtig ankommt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge und diesem für mich so wichtigen Thema. Mobbing wird es immer geben. 12 Jahre habe ich das geglaubt, bis ich irgendwann dachte, und was, wenn nicht? Aus dieser Frage hat mein heutiger Gast Daniel Dudek eine Mission gemacht. 2008 ruft er das Konzept Stark auch ohne Muckis ins Leben und mittlerweile gibt es die ganz klare Vision, in 30 Jahren haben wir gemeinsam Mobbing in Liebe und Achtsamkeit verwandelt. In seinem 2019 entstandenen Ausbildungsinstitut können sich Menschen, die dieser Vision folgen, und Kinder stärken möchten, zu TrainerInnen ausbilden lassen. Mobbing, darüber werden wir heute sprechen. Ein Thema, das leider sehr gut im Themenfeld Neurodivergenz andockt, denn es gibt erhöhte Tendenzen, als neurodivergentes Kind von Mobbing betroffen zu sein. Und gleichzeitig, und auch dem müssen wir uns ein bisschen stellen, gibt es Dynamiken, die neurodivergente Kinder selbst zu den AkteurInnen im Bereich Mobbing werden lassen.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Lieber Daniel, in 30 Jahren gibt's kein Mobbing mehr?
Ja, das ist die Vision. Also ich habe mal irgendwann für mich gedacht, man muss groß träumen. Oder es gibt diesen Spruch, man muss auf den Mond zielen und wenn man nicht trifft, dann hat man wenigstens einen Stern erwischt. Irgendwie so gibt es so dieses, wenn es ums Thema Ziele geht. Und um ehrlich zu sein, so ist es auch entstanden. Ich habe mir gedacht, ich finde, zu akzeptieren, dass sich etwas nicht ändern lässt, schwierig, weil ich glaube, dass ganz viele Sachen, wo wir auch gerade noch in Änderungsprozessen sind, gesellschaftlich, sind irgendwann entstanden, weil einzelne Menschen oder Gruppen von Menschen gesagt haben, wir akzeptieren den Status quo nicht. Und Mobbing umtreibt mich als Thema nun jetzt schon eine ganze Weile. Du hast es eingangs gesagt und da habe ich für mich entschieden, komm, also ganz oder gar nicht. Wenn man irgendwie so eine Lebensmission spürt, dann kann man sich auch daran messen lassen. Und du ganz ehrlich, ob wir es zu 100% erreichen, da werden wir vielleicht ja heute sogar reingehen. Denn die Frage ist ja, was verstehen wir unter, es gibt kein Mobbing mehr? Das könnte man ja ausdiskutieren. Mhm. Aber ja. Wir wollen Mobbing in 30 Jahren in Liebe und Achtsamkeit verwandeln.
Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, wenn es um eine Mission geht und sich auch aus so einer Ohnmacht und ja, wir akzeptieren die Dinge einfach, wie sie immer waren, wenn es darum geht, sich da rauszuholen. Bevor wir dann mal schauen, wie wir in diese 30 Jahre mobbingfreie Zeit kommen, einmal ganz kurz, damit wir alle wissen, worüber wir sprechen. Was ist Mobbing und was ist Mobbing nicht?
Wenn man Definitionen folgt, die man auch im Internet finden kann, geht es häufig darum, dass zum Beispiel ein Täter oder eine überlegene Tätergruppierung sich ein unterlegenes Opfer oder eine unterlegene Gruppierung vornimmt sozusagen und über einen längeren Zeitraum schikaniert, demütigt, beleidigt etc. Und dieser Definition, der folge ich nicht. Ich habe mich auch gegen diese Definition mehr oder weniger gestellt mit meinem Buch Sei stark wie ein Löwe und mit unserer Arbeit, weil ich finde, man kann das so nicht definieren. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat eine andere, ich sag's mal, Toleranzschwelle. Jeder Mensch fühlt anders. Manche fühlen sehr stark, manche nicht so stark. Und jetzt zu sagen, es muss XY eintreffen, damit wir dann über Mobbing reden können, wird dem Individuum überhaupt nicht gerecht. Und wenn es dem Individuum nicht gerecht wird, wird es in meiner Welt auch der Gruppe nicht gerecht. Also habe ich irgendwann gesagt, Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Ich kann von außen überhaupt nicht bewerten, ob du gemobbt wirst oder nicht. Ich kann dich aber fragen, wie fühlst du dich? Und wenn du für dich sagst, ich fühle mich gemobbt, dann ist das erstmal anzuerkennen.
Ja.
So, dass man dann natürlich, wenn man jetzt im Coaching, im Training, im Beratungsspektrum ist, probiert Lösungen zu finden und vielleicht auch mal genau hinschauen darf, warum hat dich das denn so getroffen? Das steht alles außer Frage, aber im ersten Schritt ist es erstmal anzuerkennen, Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Das heißt, in dem Moment, wo du dich gemobbt fühlst, müssen wir von Mobbing reden. dass wir dann nicht hingehen und sozusagen das festmachen und sagen, ah, okay, wenn du dich gemobbt fühlst, dann bist du dem hilflos ausgeliefert, ist wieder ein anderes Thema. Aber prinzipiell ist Mobbing ein gefühlter Prozess. Und wenn zwei Menschen in derselben Situation sind, kann es sein, dass das eine Kind überhaupt keine negativen Emotionen damit nimmt und sich denkt, ja gut, da sind ein paar Kinder in der Schule, die sind ein bisschen stressig. Und ein anderes Kind geht nach Hause, hat Bauchschmerzen und entwickelt Schulängste.
Ja.
Kinder sind Individuen.
Ich finde so wichtig, dass du das sagst, weil ich erlebe in ja, dem Thema Mobbing, das mich als Lehrkraft natürlich umtreibt, ganz oft, dass es eben dann schnell auf diese Ebene der Begriffsklärung geht. Ne? Wenn ein Kind das sagt oder auch Eltern kommen und sagen, wir haben ja das Gefühl, unser Kind erfährt Mobbing, dann ist nicht so schnell dieses, ich übernehme jetzt Verantwortung und gucke mal hin, ganz egal, ob ich das jetzt so einordne oder ob das irgendeiner klassischen Definition folgt, sondern weil es eine tatsächlich vorhandene Not gibt, die geäußert wird, sondern es ist schnell, also ja, aber Mobbing, also jetzt, bevor wir jetzt hier mal von Mobbing sprechen, und dann sind wir schnell in unserem Handeln nicht beim Kind, bei der Familie, bei der Gruppe, sondern dabei erstmal die Verantwortung so ein bisschen wegzuschieben und auf das zu gucken, was etwas angenehmer ist, nämlich Begriffsdefinition. Und deswegen finde ich total wichtig, dass du das hier auch als Experte nochmal reinbringst, denn das hat damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen und nicht so sehr in dieser Begriffsklärung zu hängen, sondern zu gucken, worum geht's hier? Hier ist eine Not und hier muss ich jetzt aktiv werden als Verantwortungsperson.
Ich glaube, das entsteht auch viel, weil wir so ganz häufig von uns ausgehen. Also manchmal ist es eine Verantwortungsabgabe, da bin ich 100% bei dir. Und manchmal ist es auch, also wir neigen dazu, ein Stück weit zu glauben, andere Menschen sind so wie wir.
Mhm.
So, und jetzt, ich nehme jetzt mal mich ganz als Mensch Daniel Dudek. Ich bin auch sehr resilient, sehr stoisch. Das heißt, mich trifft sehr spät etwas. Jetzt würde vielleicht ein Kind vor mir stehen und sagen, ja, ich werde gemobbt und jetzt gehe ich von mir aus und denke dann so, ja, aber das ist ja kein Mobbing. Also du wurdest, ne, aber das ist ja nur mein, also ich gehe dann von mir aus und das ist ja total unfair, weil ich überstülpe den Kind damit meine Lebenswirklichkeit. So, und die mag ja für mich stimmen. Aber die ist ja vielleicht für das Kind überhaupt nicht passend. Und deswegen glaube ich, ist es manchmal Verantwortungsabgabe und manchmal sind wir uns auch einfach selbst die Nächsten.
Also, ja.
Meinen das gar nicht böse. Wir hängen dann so da drin fest, dass wir denken, ja, nee, komm mal, du bist jetzt dreimal beleidigt. Also das ist doch kein Mobbing. Ne? Und für das Kind ist es das aber. Und für ein anderes Kind in der gleichen Klasse wird es vielleicht auch tatsächlich genauso sein, dass das Kind auch sagt, nee, das ist jetzt kein Mobbing. Also das ist ja, der wurde ja nur in Anführungsstrichen beleidigt. Und so mit merken wir schon auch, die Lösung von Mobbing-Situationen ist somit vielschichtig letztendlich.
Ja.
Ne?
Ja. Da steckt richtig was Gesamtgesellschaftliches drin, was wir gerade gut beobachten können. Das ist eine total wichtige Haltung, sagen zu können, das ist nicht meine Lebensrealität, sondern die des oder derjenigen, die oder der da irgendwie eine Not hat. Und da höre ich hin. Und ob ich das jetzt genauso entscheiden würde, ob ich das jetzt genauso brauche, ist ja völlig egal, um welches Thema es geht. Das ist jetzt gerade nicht die oberste Priorität, sondern jetzt geht es darum, dass ich einen Schritt zurückgehe, zuhöre und sage, okay, so erlebst du das also, aha. Und wenn ich dann eben gerade in einer Verantwortungsposition bin, weil ich Lehrkraft bin und irgendwie dafür zuständig bin, dass es in meinem Klassenzimmer eine bestimmte Atmosphäre gibt, dann kann ich eben daraus eine Handlung ableiten sozusagen. Und ich finde, das ist, da merkt man richtig, dass in solchen, ich bin immer sehr bei Haltung, wenn es um sensible Themen geht, dass es alles irgendwie immer mit Haltung anfängt, dass die Haltung vor der Handlung kommt. Und ich finde, das gilt dann für so viele Themen und hier sieht man es auch wieder, in dem Moment, wo ich sage, okay, du erlebst das so und das nehme ich jetzt ernst, ob ich das selber so empfinde oder nach irgendeiner Definition so einordne, das ist zweitrangig, darum geht es jetzt nicht, du zählst und jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Jetzt hast du schon so ein bisschen, hast schon gesagt, es geht ums Individuum an der Stelle. Es geht auch darum zu gucken, wie erlebt das einzelne Kind das oder was ist da so für eine Gruppe? Wie gerät ein Kind ins Mobbing-Visier, sage ich mal?
Boah, das kann man auch gar nicht so pauschal festmachen. Es gibt Kinder, die geraten da rein, weil sie letztendlich zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Also das ist einfach so. Manchmal bist du für die vermeintlichen Täter, warum sage ich vermeintlich, vielleicht einmal ausgeholt, weil man nicht sagen kann, jedes Mal, wenn man jemanden zum Täter macht, ist er immer Täter. So, also ganz häufig werden Täter stigmatisiert als, das sind die Täter, Schublade auf, Schublade zu und die sind das dann immer. Die vermeintlichen Täter sind deswegen vermeintliche Täter, weil sie an anderer Stelle ihres Lebens vielleicht auch Opfer sind oder Mitläufer. Und deswegen spreche ich mich sowieso für eine Kategorisierung, gegen eine Kategorisierung aus. Das heißt, ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort. Das kann es sein. Es kann, und auch das fällt natürlich manchmal Eltern schwer, das zu akzeptieren, ist, dass auch ihr Kind etwas dazu beigetragen hat, dass es zu Konflikten kommt. Und das ist, das klingt vielleicht so hart. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin gesagt habe. Auf der einen Seite ist es ein gefühlter Prozess und das müssen wir immer ernst nehmen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine pragmatische Sichtweise auf Dinge. Und die pragmatische Sichtweise ist, und ich habe mit über 120.000 Kindern gearbeitet in den letzten 15 Jahren, es gibt Kinder, die haben Verhaltensweisen, und ich will das gar nicht als gut oder schlecht bewerten, darum geht's gar nicht, die aber andere Menschen triggern. Und jetzt kann man darüber diskutieren, aber dann müssten ja die anderen Menschen ihre Trigger loslassen. Aber wir alle wissen, wie schwer das für uns Erwachsene ist, das hinzubekommen. Das können wir von Kindern nicht erwarten. Jetzt haben die, da wird von einzelnen Kindern ein Trigger ausgelöst und die Kinder gehen jetzt dagegen. Und das fühlt sich wie Mobbing an. Das heißt also, zum einen manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort. Zum anderen Teil, vielleicht habe ich Verhaltensweisen, die andere triggern. Und dann fangen die an, mich sozusagen anzugehen. Das ist nicht richtig. Ich halte das für falsch, dass man Menschen, die einen emotional an den Rand des Ertragbaren bringen, dass man sie demütigt und beleidigt oder ihnen psychische Schmerzen zufügen möchte. Aber ich akzeptiere, dass es leider ein Teil von uns Menschen ist. Mhm. Wir scheinen ein Teil in uns so angelegt zu haben, dass das passiert, weil sonst wird das ja nicht passieren. Mhm. Es kann sein, dass wir aufgrund von gewissen Eigenschaften, die wir mitbringen, in der Mehrheitsgesellschaft als das Opfer gelten. Auch das finde ich falsch, weil niemand sollte aufgrund von egal was, also wir können jetzt ganz viele Sachen aufzählen, wofür Menschen in der heutigen Zeit diskriminiert werden. Ich finde jegliche Form, die zur Diskriminierung führt, also ich finde das alles falsch. Menschen sollten sich groß machen, empowern, füreinander da sein, egal was für Eigenschaften man mitbringt. Und jetzt merkst du schon, was führt zu Mobbing? Ich habe viele Punkte genannt, ich glaube aber am Ende ist es runtergebrochen auf eine sehr dramatische Aussage und zwar fehlende Selbstliebe. Mhm. Und zwar auf Seiten der vermeintlichen Opfer als auch auf der Seite der vermeintlichen Täter. Denn wenn ich mich wirklich liebe, mich also wirklich zufrieden mit mir bin, gelernt habe von zu Hause, du bist gut, wie du bist nicht perfekt und das ist gut so, dann werde ich weder Täter noch Opfer.
Du hast von Verhaltensweisen gesprochen, die gewisse Tendenzen haben, bei anderen Menschen eher negativ anzukommen oder die ein bisschen anzupieksen, um es mal so zu sagen. Ja. Gibt es so Verhaltensweisen, die du da besonders häufig beobachtest oder ist das wirklich was sehr gruppenspezifisches? In der einen Gruppe kommt eine bestimmte Verhaltensweise, ich denke jetzt zum Beispiel, um mal was ganz Konkretes zu nennen, damit man sich was vorstellen kann, an Kinder, die sehr gerne korrigieren. Ja. Das ist so was, was so man klassisch vielleicht noch im Kopf hat, ne? Kinder, die, hat man so klassisch gesagt, früher BesserwisserInnen, ne? Also die dann sagen, ja, nee, es ist aber so. Ja, oder die dann noch einen kleinen Fakt mit reinbringen müssen oder die immer so, ne, so die das Haar in der Suppe suchen und da einfach das dann auch reinrufen, zum Beispiel, dass die, das ist auch medial in so, weiß ich nicht, Sendungen der 90er und so, in so Kinderserien, Jugendserien sind das sofort die auch auf dieses Gleis geraten, sag ich mal. Das wäre jetzt was mir einfällt. Aber kann man das so, wie soll ich sagen, kann man da so Tendenzen erkennen oder ist das wirklich immer so ein Wechselspiel aus der individuellen Gruppe mit dem individuellen Kind?
Ich glaube, das ist auch wieder super, du hast gesagt, individuell von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich und es liegt, weil du bist Lehrerin, du kennst das aus der Schule und es liegt auch immer so ein bisschen daran, was stört die Führungsperson? Mhm. Also wenn die Führungsperson extrem Probleme damit hat, dass jemand zum Beispiel sehr bewegungsfreudig ist, kann es sein, dass die Gruppe Bewegungsfreude als etwas Negatives empfindet, weil die Führungsperson tut das oder hat das als Trigger. Gleichzeitig ist es aber wirklich schwer zu definieren. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Es gibt manchmal Kinder, die laufen über den Schulhof, weil sie... Das ist traurig, weil sich Freunde suchen, aber keine haben. Jetzt finden sie aber keinen Weg, zum Beispiel positiv auf andere Menschen zuzugehen, weil das haben sie leider nicht gelernt. Und dann fangen die an, total provokant zu sein, aber nicht, weil sie andere stören oder ärgern wollen, sondern weil sie wollen gesehen werden, sie wollen dazugehören. Also ein ganz wichtiges Bedürfnis, was auch natürlich menschlich ist und was wir auch stillen sollten eigentlich bei Kindern, dass sie dazugehören können. Jetzt macht dieses Kind aber über Monate, weil es leider keine andere Strategie hat, also führt auf dem Schulhof eine Klaviatur des Ärgers aus. Mhm. Nach 5 Wochen reicht es der Gruppe. Und sie sagt, pass mal auf, jetzt ist auch nicht richtig. Wieder bitte, also auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde das immer alles nicht richtig, was ich sage. Ich probiere nur zu erklären, wie komplex das ist.
Ja.
Jetzt sagen diese Kinder nach 5 Wochen, jetzt reicht's mir. Und jetzt kriegt das eine Kind plötzlich die geballte Ladung ab. Dieses Kind fühlt sich gemobbt und das müssen wir ernst nehmen, weil es fühlt sich gemobbt. Das aber sein eigenes Verhalten 5 Wochen davor in der Gesamtsituation mit zu betrachten sein muss, ist auch wichtig. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, oh Mensch, du armes Kind, du fühlst dich gemobbt, deswegen bist du das Opfer und deswegen müssen wir sozusagen alle anderen jetzt sanktionieren und bestrafen, sondern wir müssten uns die Gesamtsituation anschauen und da auch immer hohen Respekt an alle Lehrkräfte, die das in der also während sie Unterricht gestalten sollen, während sie Bildung in diesem Land hochhalten sollen, PISA-Tests irgendwie, also die PISA-Sachen hochhalten sollen und was weiß ich, was da alles ja auch auf den Schreibtischen der Lehrkräfte steht, von Elternarbeit, von Konferenzen, von was auch immer. Dabei soll man dann auch noch das hinbekommen, dass man eben halt nicht einfach nur, und da sind wir wieder bei der Definition, sagen kann, ah, guck mal, das ist die Definition, ihr seid die Täter, du bist das Opfer, Lösung ist, ihr kriegt eine Strafe und das andere Kind wird gesondert gefördert oder was auch immer. So einfach ist es nicht. Und das ist wieder ähnlich wie bei dir mit dem Kind, was viel verbessert. Es ist nicht richtig, dass das Kind deswegen gemobbt wird. Es ist zu verurteilen, dass das passiert. Aber in der Gesamtbetrachtung der Komplexität von Mobbing-Problematiken muss man ansprechen, dass das so ist.
Ja.
Und das ist, macht es Lehrkräften und deswegen nochmal oder allen Pädagogen nicht unbedingt leichter, damit umzugehen.
Absolut. Und das, was ich aber gleichzeitig beobachte, das, was uns selber als Lehrkräfte da stärkt, ist Wissen. Mittlerweile, wenn ich sehe, und das gibt es schon im Kleinkindbereich. Wir haben ja manchmal Kleinkinder, gerade die sprachlich vielleicht ein bisschen später dran sind, diese Late-Talker, die fangen an zu pieksen und zu beißen, weil sie keine andere Möglichkeit haben der Kontaktaufnahme. Und das ist ihr Weg, sozusagen in Kontakt zu treten. Das ist ein sozial sehr ungünstiger Weg, weil der in der Regel nicht auf positives Feedback stößt. Und mittlerweile, es macht für mich als Lehrkraft so einen riesigen Unterschied, dass ich eine Idee davon habe, was passiert denn da gerade eigentlich. Erstens, weil ich so viel früher gegen agieren kann. Das ist ja irgendwie auch was Wichtiges, ne? Früh zu agieren. Und viel, viel mehr zu sehen, was macht das Kind da, das immer wieder mal so im Vorbeigehen hier mal so ein Bein stellt oder beim Mitspielen versucht, so anzubahnen, indem es anfängt, die Kastanien auf die spielende Gruppe zu schmeißen und man denkt so, aber wenn man begriffen hat, worum geht's da eigentlich, nämlich nicht ein Kind, das sich denkt, so, wie kann ich dieser Gruppe jetzt maximal schaden? Wie kann ich meine Lehrkraft bis aufs Blut reizen? Sondern dass es da um manchmal genau das Gegenteil geht, nämlich Kontaktaufnahme, Verbindung, die Suche nach Beziehung. Wenn ich das begriffen habe, leite ich, dann sind wir wieder bei Wissen und Haltung, dann kann ich daraus wieder ganz andere Handlungen ableiten und bestimmte Dynamiken viel früher unterbrechen. Und da sind wir bei einer Aussage, die ich gerade gelesen habe. Unser traditionelles Schulsystem ist der perfekte Nährboden für Mobbingstrukturen. Was sagst du zu dieser Aussage?
Ja, ich glaube, ich würde ihr jetzt ein Stück weit zustimmen. Ich denke, man muss es wahrscheinlich, man könnte es jetzt lange philosophisch auseinanderdividieren, weil das Schulsystem ist ja, also das System an sich würde ich sagen, ja. Im System gibt es aber auch, ich sag mal, solche und solche Menschen, die es mit Leben füllen.
Ja.
So, und da finde ich, gibt es mittlerweile auch ganz, ganz viele tolle Lehrkräfte, Sozialarbeiter, externe Dienstleister wie wir, die wirklich probieren, in einem wirklich nicht ganz so gelungenen, also früher war es vielleicht mal gelungen, nicht mehr zur heutigen Zeit passenden System, das Beste rauszuarbeiten und es so gut wie möglich für die Kinder zu gestalten. Es gibt auch Lehrkräfte, die das noch befeuern, dass das so ist. Das ist einfach so. Und ich finde das immer schade, dass man das ansprechen muss, aber es ist mittlerweile für mich so ein bisschen, es gibt gewisse Punkte, die müssen wir ansprechen, auch wenn wir damit nicht alle meinen. Also es sind zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt ja diesen Satz, not all men, but always men. Mhm. Fakt, Punkt. Ja. Haken. Ja. Ich glaube, ich bin nicht einer dieser Männer, die damit angesprochen sind, aber trotzdem muss ich anerkennen, es gibt echt ein Problem in der männlichen Welt. Ende der Geschichte. Ja. Wenn man aber sagt, so sinngemäß übersetzt, man könnte man den Satz sagen, not all educators, but always educators. Man muss schon anerkennen, dass im System halt auch Menschen sind, die das tun. Und das ist so schwer, manchmal auszusprechen, auch für mich, weil ich mir denke, boah, manchmal trifft man damit genau die Falschen und verletzt vielleicht genau die Falschen, die alles geben und sich denken, boah, noch einer, der sagt, dass wir was falsch machen. So, und ich denke mir, ja, ihr seid ja eigentlich nicht gemeint. Also das System an sich ist glaube ich, auch zum Scheitern verurteilt. Es muss sich irgendwas ändern. Aber ich glaube, ganz viel Macht im positiven Sinne obliegt den Menschen im System. Lehrkräften, die es anders machen, die probieren, diese Strukturen aufzubrechen. Es ist halt nun mal ein hierarchisches System. Einer bestimmt über mich und meine Leistung, über mich und meine Benotung. Das alleine fördert natürlich auch solche Situationen, die dazu führen können, dass ich mich abgewertet fühle. Das System, in dem ein gewisses Verhalten besser ankommt als anderes Verhalten, fördert Mobbing-Situationen. Wir haben, du hast das so schön gesagt, da ist dieses Zwicken. Wir haben bei uns in der Schule, wo unsere Kinder sind, einen 80% Migrationshintergrund. Das heißt, Deutsch als Muttersprache ist da selten. Was machen die Kinder? Die stehen vorm Eingang zur Klasse und dann ziehen die aneinander. Und das wird so sofort als Gewalt gewertet und die sind so roh und und Jana und ich haben ganz oft darüber gesprochen, dass das ist deren Art zu sagen, hey, geh noch nicht, du darfst noch nicht in die Klasse. Hey, stopp, ich will neben dir gehen. Das heißt, die untereinander helfen sich und sind hochgradig sozial kompetent, aber können es halt nicht in Worten ausdrücken. Aber die Leute, oder nicht die Leute, stimmt nicht, falsch gesagt, manche Leute im System denken, was ist mit den ganzen Kindern los? Wieso sind die so gewaltvoll? Warum sind die so, ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Und dazu zählt, dass wir, glaube ich, manchmal Kinder nicht lesen können. Wir wissen nicht, was in ihnen steckt. So ein bisschen, wir sind manchmal nicht Kinderflüsterer. Kennst du noch den Film Pferdeflüsterer?
Ja.
Und
ja.
Ich glaube, wir brauchen mehr Kinderflüsterer da draußen, die wirklich hinter das Verhalten schauen und dann das Positive daraus filtern können, weil wenn man in dem Moment den Kindern sagt, auch wenn sie es, ist meine Erfahrung, nicht 100% verbal verstehen, hey, stopp, Hände bei dir lassen, alles gut, aber ich sehe, dass du nur helfen. Und allein die Energie, die damit rüberkommt, spüren Kinder so sehr. Die müssen nicht alles verstehen, aber die müssen spüren, was du über sie glaubst und was für eine Haltung, da sind wir bei deinem Wort Haltung, was für eine Haltung du hast.
Ja.
Dann, und das fehlt manchen, glaube ich, schon auch im System. Das ist leider so.
Ich finde ganz wertvoll, dass du diese Differenzierung eingenommen hast. Natürlich gibt es unglaublich viele Lehrkräfte, die sich den Hintern aufreißen, um da für Kinder da zu sein, irgendwie ihre Aufgaben, die sonst da noch so anfallen, gewissenhaft und verlässlich zu erledigen. Das ist eine riesige Aufgabe. Und ich bin ja auch in einem Bereich tätig, wo ich ja schon auch manchmal ansprechen muss, dass wir in der Regel mit den allerbesten Intentionen, selbst wenn das Outcome am Ende oder das, was es beim Kind bewirkt, eben nicht förderlich ist, die allermeisten Lehrkräfte tun auch das irgendwie mit einer guten Intention, weil sie es vielleicht so gelernt haben, weil der eine Gedanke weiter, den hat noch keiner reingegeben. Ne? Man braucht ja manchmal so dieses, bei How I Met Your Mother gibt es so eine Szene, wo sie plötzlich so Dinge über ihre Mitmenschen begreifen und dann klirrt immer so das Glas.
Mhm.
Und so ein Moment, so dass du denkst, oh Gott, ja stimmt, oh Gott, das habe ich jetzt all die Jahre falsch gemacht und ich möchte doch eigentlich das Beste für die Kinder. Und das sind ganz unbequeme Momente. Und ich glaube, dass wir Schulveränderungen, da bin ich komplett bei dir, wir müssen diese Dinge benennen, auch wenn die unbequem sind. Und ich muss quasi ein bisschen darauf hoffen, dass die Lehrkräfte, und das kann ich ja schon vermitteln, dass die Lehrkräfte, die sich da schon sehr auf den Weg gemacht haben, sich nicht grundlegend angegriffen fühlen, sondern das als Impuls verstehen, okay, ich gucke mal auf mein eigenes Verhalten. Ah, da könnte ich noch ein bisschen dran schrauben oder ich habe gerade die Kraft, um in diesen Entwicklungsweg zu gehen. Und die vielleicht noch sehr am Anfang dieses Weges stehen, um es mal so auszudrücken, für die wird es natürlich massiv unbequem. Mhm. Und ich kann das verstehen und das darf sich auch unbequem anfühlen. Und man kann
schlechtes Gewissen haben, weil man das ganz viele Jahre irgendwie anders gemacht hat. Aber es ist so wichtig, dass wir da nicht sagen, also dass wir da nicht anfangen, diese Fakten und diese Dinge, die so zu benennen sind, sagen, ja, das stimmt doch eigentlich gar nicht oder hat mir ja auch nicht geschadet oder bei solchen Rechtfertigungen sind.
Mhm.
Um dann zu rechtfertigen, dass ich es anders, also dass ich da dem bleibe, was es schon immer war,
ja.
Weil das kann ja gar nicht so schlimm sein, du erzählst Blödsinn, sondern zu sagen, ja, okay, das scheint eine Tatsache zu sein oder das scheinen neue Erkenntnisse zu sein, fühlt sich richtig kacke an, dass ich jahrelang so gearbeitet habe, aber mit diesem Gefühl haushalten, sich dieses Gefühl auch zuzugestehen und dann zu gucken, okay, wo kann ich denn jetzt anfangen, andere Schritte zu gehen und sich auch zu verzeihen, was ich in meinen 14 Jahren, die ich jetzt Lehrkraft bin, für einen Mist teilweise gemacht habe, wo ich jetzt denke, wie konnte ich denn jemals so arbeiten?
Mhm.
Aber das gehört zu so einem Prozess, der auch nicht gut ausgebildet wird, da muss man einfach sagen, ein bisschen dazu. Und das, was uns zu wirklich guten Lehrkräften macht, ist, dass wir solche Gefühle aushalten und sagen, okay, jetzt weiß ich mehr, als ich gestern wusste. Und mit diesem neuen Wissen agiere ich. Also da bin ich komplett bei dir. Jetzt hast du gesagt, es gibt eben die Lehrkräfte, die sind schon auf dem Weg und die bemühen sich schon sehr. Und es gibt eben vielleicht auch noch die, die sehr am Anfang sind. Was machen denn die Lehrkräfte, die sich auf den Weg gemacht haben, besser anders? Also was machen die, um zum Beispiel bestimmten Mobbingstrukturen oder solchen Dynamiken, die sich dann ja sehr, sehr schnell strudeln können, um die erst gar nicht entstehen zu lassen oder einzudämmen oder denen förderlich zu begegnen?
Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte, die, und das gilt eigentlich für alle Erwachsenen, die dann mit Kindern zu tun haben, ob Lehrkraft, Eltern oder Pädagogen, die gesamte Menschheit, die mit Kindern beruflich oder privat zu tun hat, dass sie bewertungsfrei in solche Situationen reingeht. Ich glaube, da, also natürlich müssen wir, irgendwann müssen wir ein Stück weit eine Bewertung vornehmen und sagen, so nachdem wir analysiert haben, was passiert ist, kommen wir zur Schlussfolgerung XY.
Mhm.
So, und da ist aber meistens ein Weg hin, weil es ist nicht so simpel. Also manche Menschen machen sich die Welt sehr leicht. Ne? So Täter, Opfer. Die bösen Kinder, die lieben Kinder. Und gerade wenn dann auch gewisse Strukturen in Schulen manchmal vielleicht so sind, wie sie sind, und dann vielleicht der Marc und die, weiß ich nicht, Franzi, die beide fallen häufig im Unterricht ein bisschen auf, weil ne, sind vom Typus her forsch, widersprechen mal. Und dann passiert eine Situation, in der die beiden involviert sind, dass wir dann dazu neigen, sich schnell in die Rolle des, ah ja, ihr seid ja die Forschenden, ihr wart ja bestimmt die, die was gemacht haben. Also ihr könnt ja gar nicht die Opfer sein. Und wenn wir da bewertungsfrei reingehen und erstmal zuhören, was ist denn überhaupt passiert, das ist ein großer Unterschied. Dass wir überhaupt zuhören wollen, ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass wir die Rolle, und das gar nicht, weil ich bin kein Lehrer, ich kann das immer ganz schlecht beurteilen, aber das ist, was mir Leute, die bei uns in der Ausbildung sind, widerspiegeln, ist, dass sie überhaupt anfangen, diese Themen als essentiell in Schule zu sehen und sagen, es ist nicht, ich verliere Zeit für etwas anderes, wenn ich das mache, sondern es ist, ich investiere das Wichtigste, was ich investieren kann, nämlich meine Zeit, um das für die Zukunft besser zu gestalten. Und so, wie gesagt, ich maß mir nicht an, das zu beurteilen, weil ich, wie gesagt, habe noch nie eine wirkliche Unterrichtsstunde gegeben. Ich habe viel Training in meinem Leben gegeben, aber das ist was anderes als Unterricht. Und aber das ist das, was mir Lehrkräfte immer wieder sagen. Dieser Unterschied in der Sichtweise auf diese Dinge und ihnen Raum zu geben. Und dabei nicht zu glauben, oh, ich verplemper hier meine Zeit, das ist ja alles, ich muss eigentlich das machen, sondern zu sagen, dieser Raum ist wichtig, ich gebe dem jetzt hier Raum und alles andere sind ebenfalls wichtige Dinge. Ich bin ja irgendwann mal angetreten, um Kindern Wissen beizubringen, aber wenn das Soziale nicht funktioniert, wenn das Miteinander nicht funktioniert, dann strampel ich mich sowieso die ganze Zeit ab, dann kann ich doch lieber Zeit freiräumen für solche Themen, dem Raum geben, wertfrei rangehen, eine Form von, das ist ein Feedback, was ich ganz oft von Kindern kriege, weil ich bin als Trainertypus eher sehr straight. Ich habe klare Vorstellungen, was ich erreichen möchte in so einer Stunde. Also das ist schon, da ist auch Zug drin, aber die Kinder geben immer das Feedback, aber du bist immer gerecht. Das heißt also, wenn der eine jetzt zum Beispiel gerade, ich sage jetzt mal, total stört, ist es das falsche Wort, aber der nimmt viel Einfluss. Der nimmt viel Einfluss auf den Kurs. Und ich komme mit meinem Inhalt nicht dahin, wo ich hin will, weil ein einzelnes Kind sozusagen der Weiterentwicklung der Kursstunde ein Stück weit mit Einfluss entgegentritt, dass ich dann klar eine Grenze setzen kann für mich und für die Gruppe. Wenn dann aber in der nächsten Sekunde das jemand macht, der noch nie aufgefallen ist, bin ich genauso klar. Und da nicht dann nachgiebig und sage, ah, das ist ja der liebe Emre und der macht ja nie was, sondern ich habe ein klares Wertekonstrukt. Im Rahmen dieses Wertekonstrukts wird agiert und jeder wird in Anführungsstrichen gleich behandelt. Im Positiven wie im Schlechten. Schlecht ist wieder wertend, aber ich denke, damit ist verkürzt verstanden worden, was ich meine. Ja, also das sind so die mir jetzt so spontan durch den Kopf gehen.
Du bist also verlässlich. Ja, und das ist gerecht und verlässlich damit in deinem Verhalten. Das ist für alle Kinder ganz, ganz wichtig und wertvoll. Das ist für die Bindung und Beziehung super wichtig und wertvoll. Und wenn wir im neurodivergenten Kontext sind, gerade für so zum Beispiel autistische Kinder, ne, die ja wirklich eine Person in ihrem Verhalten irgendwie sehr transparent brauchen, ganz besonders brauchen, eine total wichtige Eigenschaft, ne, die ins Klassenzimmer zu bringen. Da bin ich total bei dir. Jetzt warst du in den Situationen, die so eintreten, hast gesagt, das Erste ist erstmal, mit welcher Haltung gehen wir da rein, wie bewerten wir das Ganze, hören wir erstmal zu, ne, dass das einen großen Unterschied macht. Komplett, da bin ich absolut in meiner Erfahrung auch dabei. Gibt es Dinge, die wir quasi, du hast von Zeit investieren gesprochen, die wir präventiv investieren können, um bestimmte Strukturen und Dynamiken schon von vornherein so ein bisschen abzufedern?
Ja, definitiv. Und da sind wir ja auch genau in dem Bereich, der unser größter Bereich ist. Wir stehen ja mit Starke Runde Muckis letztendlich für drei Bereiche. Einmal Prävention, einmal Intervention und Multiplikation. Multiplikation ist alles, wo wir in die Erwachsenenbildung gehen, wo wir Menschen helfen, unsere Themen zu übertragen in Unterricht oder Ähnlichem. Intervention ist wirklich die Coach-Abteilung, wo es dann darum geht, in schwerwiegenden Fällen 1:1 zu arbeiten. Aber der größte Teil ist Prävention. Wir gehen in Schulen, in Kitas, in offene Kurse und helfen Kindern, grundlegende Strategien kennenzulernen. Und dazu zählt zum einen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei allem, dass wir lernen, bei uns zu bleiben. Und da, ich fasse jetzt die Metathemen zusammen, weil im Detail könnten wir uns dann kleine Stellschrauben begeben, aber ich darf als Mensch lernen, bei mir zu bleiben. Nur weil jemand etwas über mich denkt, heißt das noch lange nicht, dass das irgendeinen Wahrheitsgehalt hat. Menschen sagen viel, Menschen bewerten viel und das heißt noch lange nicht, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. Das ist so ein bisschen so dieses Thema, wenn ich mit einem Finger auf dich zeige, zeigen drei auf mich. Wenn ich das verstanden habe, bin ich gar nicht mehr so angreifbar. Wenn ich erkenne, und wir haben ja für jeden Kindertypus was dabei in unserem Programm. Für manche Kinder ist es leichter zu verstehen, guck mal, wenn jemand zu dir kommt und der schenkt dir was, dann nimmst du es doch an. Ja, klar. Okay, Geschenke nehmen wir an. Ja, klar. Aber stell mal vor, jemand geht jetzt so am Park entlang auf dem Weg zu deinem Geburtstag, nimmt so einen Hundehaufen, packt ihn so ein Tütchen, macht ein Schleifchen drum und schenkt dir das. Würdest du es annehmen? Ja, nee. Ja, warum denn nicht? Ist doch ein Geschenk. Ja, aber ist ja ein doofes Geschenk. Ich sage, aber wie, du hast also die freie Wahl in deinem Leben, du kannst also Dinge annehmen und du kannst sie ablehnen. Ja, ja, klar. Also so. Und dann sind die immer so voll committed. So, ja, natürlich, also was ist so sinngemäß? Ja. Was stellst du das für eine blöde Frage? Und dann sage ich, guck mal, aber wenn ich zu dir sage, du bist toll, oder wenn ich zu dir sage, du bist blöd, warum nimmst du denn dann da das blöd an und das toll überhörst du? Also da ist es ja komplett verdreht. Wir nehmen ja so bei Worten manchmal die Nettigkeiten gar nicht an, so frei nach dem Motto, nee, weiß nicht. Und das Gemeine geht sofort in unser Herz. Also hier haben wir sozusagen eine Verdrehung drin. Das ist etwas, was Kinder lernen dürfen. Sie dürfen oder müssen in meiner Welt lernen, auf ihre Gefühle zu hören. Das ist Prävention. Ich darf meine Gefühle erkennen. Jedes Gefühl ist erlaubt. Warum sind wir häufig mit meine persönliche Auffassung, warum sind so viele Menschen mit Gefühlen so überfordert? Weil Gefühle gehören ja eigentlich zum Leben dazu. Also eigentlich sind wir ja von der Konstitution irgendwann als Mensch so gebaut worden, dass wir Gefühle aushalten, sonst wären sie uns nicht mitgegeben worden. Warum fällt es aber so vielen Menschen schwer, mit ihren Gefühlen umzugehen? Weil sie häufig in der Kindheit ihre Gefühle abgesprochen bekommen haben. Das heißt, das Problem ist nicht das Gefühl an sich. Das Problem ist, wie wurden wir mit Gefühlen in Verbindung gebracht? Das heißt, Prävention bedeutet, alle Gefühle sind erlaubt, jedes Gefühl ist erstmal richtig, wie es ist, aber nicht jeder Handlung ist gut, so wie sie ist. Also ich darf mich wütend fühlen, Deswegen kann ich Mike nicht eine reinhauen. Ich darf mich, keine Ahnung, von jemandem angezogen fühlen. Also ich darf das Gefühl von Verbindung haben. Ich kann mir aber nicht einfach irgendwie bei dem auf den Schoß setzen oder bei ihr oder irgendwie im Bus da irgendwie angreifen. Also geht halt nicht so. Also, und das finde ich ist auch wieder was ganz Wichtiges, wo wir, ich finde, wir hatten eine Phase in der pädagogischen Welt, da waren wir sehr auf Gefühl getrimmt, was richtig war, aber wir haben das Verhalten manchmal übersehen. Und Gefühle immer richtig, alles gut, aber nicht jedes Verhalten ist okay. Ja. Kommunikation müssen wir mit Kindern trainieren. Wie können wir überhaupt unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse in klaren Sätzen zusammenfassen? Ich mache ein Beispiel, das kennst du bestimmt auch aus der Schule. Ein Kind hat den Wunsch, sein Etui wiederzubekommen, weil es nun mal sein Gegenstand ist und es den Wert nach Besitz hat und es einfach als respektlos empfindet, dass ihm das weggenommen wurde. Das Ganze wird dann im folgenden Satz klar gemacht: Ey, das ist meins. Also mit Ey, das ist meins, sage ich nicht wirklich aus, was mir wichtig ist. Mhm. Und hier Kindern früh schon beizubringen, eine klare Kommunikation zu haben, und hier kommen wir wieder ins System, und jetzt merkst du, jetzt fangen sich an alle. Jetzt kommen wir ins System, da sagen Kinder: Nein, ich möchte das gerade nicht. Und jetzt sind wir im System aber angehalten, ja, also du musst ja im Sport mitmachen. Also geht ja um deine Benotung. Das heißt, hier ist das Kind vielleicht schon super klar und sagt, nein, will ich nicht. Aber das System lässt nicht zu, dass das Kind hier in seiner vollkommenen Bedürfniswahrnehmung überhaupt gesehen wird. Das wieder auszudifferenzieren als Mensch im System, zu sagen, hey, eigentlich finde ich es cool, dass du gerade Nein sagst und ich feiere dich. Mhm. Und ein anderer Teil von mir muss jetzt aber sagen, hey, aber ich kann das nicht 100% so durchgehen lassen. Oh, da wirst du ja auch, da musst du ja wirklich also ein dickes Fell haben als Mensch im System, das auszuhalten. Aber das ist wichtig, Kommunikationsfähigkeit für sich zu erkennen, ich bin gut, so wie ich bin. Also all das ist Prävention. Und da kommen wir am Ende wieder auf das Wort Selbstliebe. Denn wenn ich weiß, ich bin gut, wie ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Ich darf meine Gefühle haben, ich darf für mich einstehen. Ich muss mich aber auch manchmal zurücknehmen zum Wohle von anderen Menschen. Ich lebe in einer Gemeinschaft und ich kann mir nicht alles rausnehmen. Mein Verhalten zählt mit dazu, trägt mit dazu bei, wie es Menschen geht. Dann sind wir bei Selbstliebe, dann sind wir bei Respekt, bei Wertschätzung, dann sind wir bei Achtsamkeit, dann sind wir bei Kommunikationsstärke und dann sind wir irgendwie bei einem besseren Miteinander und bei Solidarität. Und da, glaube ich, dürfen wir ein Stück weit wieder hinkommen.
Eine große Aufgabe. Ich glaube, das wird jetzt hier gerade ganz, ganz deutlich und wahrscheinlich schluckt die ein oder andere Lehrkraft gerade so. Aber vieles davon passiert schon. Wir haben nur nicht immer im Blick, was das große Ganze dabei ist, sozusagen. Ne?
Ja.
Viele zugewandte Lehrkräfte tun jeden Tag ganz viele kleine Schritte. Ne? Wir haben nicht das große Ganze die ganze Zeit vor Augen, was wir da eigentlich leisten. Und ich finde, diese Balance, die du gerade so beschrieben hast, dass es manchmal eben Situationen zum Beispiel gibt, da kommen wir auch als Lehrkräfte aus der Nummer nicht raus. Ne? Also da kann ich einfach schwer sagen, ja egal, dann halt nicht. Sondern da muss ich das Kindern zumuten.
Ja.
Aber da darf ich auch zumuten. Und dann muss ich aber verstehen, ich brauche eine Balance. Es muss dann auch irgendwo einen Raum geben, in dem ein ich kann gerade nicht und ich will gerade nicht auch mal okay ist. Ne? Es geht nicht darum, dass ein Individuum die ganze Zeit, es funktioniert in Gruppen auch nicht, sagen kann, will ich nicht, das will ich aber nicht, und das mache ich jetzt, sondern eben zu schauen, an manchen Stellen kommen wir alle hier zusammen aus der Nummer nicht raus. Also lass uns doch gucken, dass wir uns die Nummer so schön wie möglich machen.
Genau.
Das wäre zum Beispiel ein Kompromiss. Und an anderen Stellen, zum Beispiel, wenn es um kurze Pausen geht, ne? Das ist sowas Kleines, aber dass ich mir mal wirklich angucke, wie sind in meinem Unterricht Pausen gestaltet? Ist da möglich, dass wenn ein Kind sagt, ich kann gerade nicht mehr, ich weiß, wir haben erst in 20 Minuten kleine Pause, aber habe ich irgendwie routiniert und ritualisiert, dass es irgendwie so möglich ist, dass Kinder einfach dann eine Pause machen können, wenn sie das brauchen?
Ja, voll. Und ich glaube, diese Kleinigkeiten, die sind es. Denn natürlich, ich sag mal, mein Job ist es ja, mein Job ist es, Mobbingprävention zu verstehen. Ich denke über nichts anderes nach. Ich denke über diese Themen den ganzen Tag nach. Ich schreibe dazu Bücher. Ich habe Ausbildung dazu kreiert. So, natürlich denke ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt differenzierter. Ja. Aber ich sag mal ein bisschen so ganz blöd, aber das ist ja mein Job. Also dafür stehe ich ja ein. Und gleichzeitig, und das hast du auch nochmal so schön gesagt, soll man sich davon auch nicht stressen lassen, weil ich probiere hier das Gesamtbild abzubilden, was aber nicht heißt, dass man das genau in der Form immer perfekt umsetzen wird im Alltag und es auch gar nicht muss, denn es sind die Kleinigkeiten, die da entstehen. Es sind die Zwischentöne, die wir spielen. Und ich glaube, und mir ist gerade eine Erkenntnis gekommen, die habe ich irgendwo geteilt, deswegen vielleicht spannend. Und vielleicht kann damit jemand was anfangen. Ich bin ja auch Erzieher, ich habe ja mal auch im System, ein anderes System, aber trotzdem ja im Bildungssystem gearbeitet. Und gerade auch zu Beginn meiner Trainings, ich war manchmal, ich würde es heute über mich selbst sagen, ein bisschen, so sprechfaul nenne ich das. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Was will ich damit sagen? Ich wollte etwas von den Kindern und dann habe ich das halt gesagt, nein, jetzt nicht zum Beispiel. Aber ich hatte nicht die Kraft, es zu erklären. Mir fehlte die Power, kurz zu sagen, nehmen wir jetzt mal eine ganz konkrete Situation mit diesem Kind, was zum Beispiel bei mir dann nicht im Sportunterricht, sondern in einem Training sagt, ich möchte jetzt nicht mitmachen. Aber das ist eine Stelle im Training, wo ich denke, das muss ich euch jetzt einmal zumuten. Dann hätte ich früher gesagt, hey, komm, du schaffst das. Oder sowas wie, hey, stell dir mal vor, du hättest es bereits geschafft, wie würdest du dich dann fühlen? Ah, cool, komm, dann schaffen wir das. Und heute würde ich, weil ich irgendwie habe ich das mir antrainiert, würde ich mehr reden. Und dann ist es manchmal so, dass mir Leute sagen, aber mir fallen die Worte dann nicht ein. Oder, boah, wie du das dem Kind erklärt hast, das war so toll, wo ich mir denke, ja, aber wenn du siehst, dass das cool ist und du sagst, dass du das gerne wollen würdest, lebenslanges Lernen gilt ja für uns alle. Wir können uns das ja aneignen, also das ist ja was Tolles, ist ja auch ein Prozess. Und mittlerweile sage ich dann eher, du pass auf, Mike, erstmal hohen Respekt davor, dass du das nicht willst. Ich finde es super, also mega krass, dass du dich das traust. Weißt du, manchmal ist es viel schwieriger, in einer Gruppe der Einzige zu sein, der dagegen redet. Und das hast du gerade geschafft. Erstmal krass, aber jetzt fällt mir dabei noch auf, dass es für mich irgendwie wichtig wäre, dass du mitmachst, weil, und dann ist das so eine kurze Erklärung. Und ich habe das, die persönliche Erfahrung gemacht, wenn du Kindern die Dinge, und ja, je nachdem, wie der sprachliche Hintergrund ist, alles gut, fällt es denen schwerer, aber sie verstehen die Hintergrundenergie. Wir waren jetzt in der Sprachförderschule und ich bin da genau wie in jeder anderen Schule. Ich rede mit denen einfach ganz normal, weil ich mir denke, hey, ja, aber also es ist ja wichtig, dass wir miteinander, es ist ja wichtig, dass ich euch ernst nehme. Und nur weil da Sprachförderschule draufsteht, werde ich nicht denken, dass ihr blöd seid. Also ich gehe hier ganz genau rein wie überall anders und ich erzähle euch meine Gedankenwelt. Und die Lehrkraft sagte, das war so krass, die Schüler zu sehen, die konnten das richtig annehmen, was du gesagt hast.
Ja.
Und ich sage, ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich das halt fühle, was ich sage. Und das spüren die wiederum. Und
absolut.
Deswegen, ich war früher deutlich erklärungsfauler. Ist mir gerade aufgefallen. Hätte ich früher nie gemacht.
Ja. Das finde ich super. Das war ganz, ganz wertvoll, weil jetzt hat man nämlich eine weitere Komponente, irgendwie habe ich sie sehr deutlich gespürt, nämlich dieses authentisch sein und mit Kindern sprechen. Das ist eine andere Augenhöhe von, schaffst du schon, komm, und jetzt will ich nur auf mein Ziel da hinaus und jetzt mache ich einen schnellen Spruch, der dafür sorgt, dass das Kind möglichst schnell wieder auf die Spur kommt, die ich gerne hätte. Mhm. Und dass ich aber auch investieren muss, damit ein Kind vielleicht mit mir diesen Weg dann geht,
ja,
weil ich ihn wirklich gerade dringend brauche. Und wir, wie gesagt, aus der Nummer nicht rauskommen, das ist einfach ein ganz anderes Herangehen. Und das wird man auch, wenn man das wirklich so fühlt als Haltung, anders, glaube ich, angehen können. Und das, was du gesagt hast, das möchte ich auch nochmal mutmachend mitgeben an alle Lehrkräfte. Wir haben irgendwann mal, erinnert euch mal so an die ersten 1, 2, 3 Berufsjahre, wo wirklich jedes neue Thema musste man sich reinfuchsen und Material und das Material sichten und bewerten. Nee, das ist blödes Material. Dann merkt man, irgendeine Stunde hat nicht so geklappt, wie man sich das überlegt hat. Dann musste man das wieder angleichen. Und wir haben manchmal nicht so im Blick, weil das einfach oft nicht Teil unserer Ausbildung ist, dass das für Interaktion und Beziehungsaufbau auch gelten darf. Auch da dürfen wir uns Gedanken machen. Ich hatte einen Seminarleiter, der in manchen Dingen schon sehr altbacken war, aber der hat total krass auf Lehrkraftsprache gepocht.
Mhm.
Er hat gesagt, schreibt euch, so wie ihr euch aufschreibt, welcher Schritt nach welchem beim Einmal-Eins-Lernen kommt, schreibt euch auf, was ihr sagen wollt. Und dann macht ihr das so knapp wie möglich. Und dann formuliert ihr nochmal um und macht euch damit immer sicherer. Ich merke das auch, dass ich heute in bestimmten Situationen über meine Sprache und wie ich mit den Kindern jetzt rede, gar nicht mehr nachdenke, weil mir das so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber es gab eine Zeit, da habe ich mich also mächtig geschwitzt, wenn ich solche Gespräche führen musste. Habe vielleicht auch mal sowas irgendwie Dinge gesagt, ich dachte, das war jetzt irgendwie nicht so optimal formuliert. Na gut, wie mache ich es das nächste Mal? Auch da, das hast du so schön gesagt, darf es einen Lernprozess geben. Und ein Thema, das für mich genau mit dem connected ist, was du gesagt hast, da habe ich mich immer so ein bisschen drumherum gedrückt am Anfang meiner Berufslaufbahn. Das sind so Momente, die damit zu tun haben, und das ist im neurodivergenten Kontext ganz wichtig, die so mit Unterschieden und Scham zu tun haben. Also wenn ich, wenn jemand fragt, wieso macht denn der das immer so und so? Oder wieso darf die denn jetzt das und das und das? Ne? Also da war ich dann schnell, so wie du halt gesagt hast, bei dir in diesen Situationen, wo du dann schnell irgendwie versucht hast, das so, jetzt komm, ich will doch nur da schnell das jetzt da hinbringen, war ich dann so, das ist halt bei dir so. Oder ja, ich weiß schon, was ich mache, ne? Lass mich mal, das ist ja gar nicht, das muss dich ja gar nicht so interessieren, was ich mit dem Kind mache. Ich war dann schnell, das war genau, es ist gleich, würde ich sagen, das gleiche Thema. Und bei mir war es halt der Part. Und heute nehme ich mir die Zeit. Wir müssen so viel künstlich in Klassenzimmer bringen, um tolle Lernerkenntnisse zu haben. Und da haben wir die Lernsituation auf dem Präsentierteller. Müssen wir gar nicht planen. Die sind einfach da und sehr, sehr echt. Und dann sage ich, also dann bin ich so dabei, und das muss man sehr sicher können, Unterschiede zu benennen. Zu sagen, warum macht ein Kind bestimmte Dinge so deutlich anders als andere Kinder? Das darf man benennen. Das ist, muss man ein bisschen üben, wie gesagt, Lernprozess. Aber dann steht das im Raum, man kann das erklären. Und dann muss man eben schaffen zu vermitteln, und es ist okay, dass dieses Kind das anders macht. Wir machen ganz viele Dinge ganz, ganz unterschiedlich, und das ist alles in Ordnung. Aber nicht so da drum rumdruckst und ist doch egal und akzeptier es doch einfach, sondern die Kinder wollen wissen, warum.
Ja.
Und seitdem, und ich würde sagen, da sind wir auch beim Mobbing, seitdem ich so Unterschiede oder unterschiedliches Lerntempo einfach offen benenne und vermittle, und beides ist okay, sind, glaube ich, ganz viele Schammomente, die so Kinder haben, deutlich reduziert. Und ich, also meine Erfahrung als Lehrkraft ist, dass Scham zum Beispiel ein Riesenmotor für Aggression und vielleicht eben auch für Mobbing-Dynamiken ist. Wenn ich mich für etwas schäme, weil ich zum Beispiel langsamer lerne, dann habe ich, wenn ich vom Typ her so bin, vielleicht die Tendenz zu sagen, dann muss ich das jetzt mal irgendwie überdecken. Das Kind da hinten. Und dann gehe ich drauf und lenke den Scheinwerfer dahin. Mhm. Und mir ging es da aber genauso wie dir. Ich habe das einfach schnell, weil ich da... du sagst auch, ich weiß, was du meinst mit Sprech- und Erklärungsfaul ist nicht so das richtige Wort, aber es erklärt es ein bisschen.
Ich weiß auch nicht.
Man stellt sich dieser Situation nicht, ne? Man investiert diese Zeit nicht, stellt sich der Situation nicht.
Ja, manchmal ist es, glaube ich, die Kraft, die fehlte. So.
Ja.
Und manchmal aber auch einfach, also manchmal vielleicht auch die Fähigkeit, aber das kann man ja lernen. Also Fähigkeiten ist ja das Schöne, kann man ja sich aneignen. Und ja, und auch das, was du sagtest, dieses so, man will dann halt sein Ding ja auch durchziehen. Ne? Man hat ja eine Agenda. Und ich glaube, das Wort Flexibilität fällt mir dann noch dazu ein. Also flexibel kann ich auch mit solchen Situationen umgehen, weil das Ansprechen des Elefanten im Raum, sag ich mal, erfordert Flexibilität, aber es erleichtert auch ganz viel, weil ansonsten, also wenn man den Elefant benennt und ihn klar auch mit Leben füllt, dann lässt man den Interpretationsspielraum bei anderen nicht so groß werden.
Ja.
Weil sonst könnte die Klasse alles interpretieren, sich alles einreden, hinter verschlossenen Türen darüber reden, warum ist das denn beim Sven so? Aber wenn es einmal adressiert wurde und dabei dann auch wieder so dieses Verlässliche gilt, wir sind alle unterschiedlich und wir sind auch alle erstmal gut so, wie wir sind, und nicht alles, was wir tun, ist immer gut für alle und für die Allgemeinheit, das werden wir auch übrigens in dieser Klasse immer benennen. Aber zum Beispiel, dass ein Kind ein bisschen lauter, eins lustiger, eins ruhiger, eins ein bisschen mehr auf Entdecken ist, das andere mehr auf Abenteuer, wieder ein anderes ist so die Helfer-Ameise, will jedem irgendwie noch irgendwie das Hefte, das Radiergummi, nicht das Radiergummi, den Stift anspitzen. So, und jeder hat ja so seine Eigenart, und dann, wenn wir dann noch in den neurodivergenten Raum gehen, etc., 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 dann wird das ja noch viel bunter. Und was ich schon immer für mich gedacht habe, ist, das ist aber wieder nur mein persönliches Ding, ich verstehe nicht, wie man dieses Bunte als was Negatives sehen kann.
Mhm.
Weil ich mir so denke, so, also was ist denn so, also was wäre denn was wäre denn das komplett zu Ende gedachte Endergebnis davon, was du mir da, also nicht du jetzt, sondern so Menschen erzählen? Also alle gleich, alle so eine, also irgendwie weiß ich nicht, ganz komisch, fühlt sich richtig schlimm an. Also so völlige Einengung in meiner Welt und dieses bunte Spektrum an Menschen in ihrer vollkommenen Einzigartigkeit zu schützen, gleichzeitig anzuerkennen, dass das aber auch mit Konflikten zu tun hat. Dann zu verstehen, nicht jeder Konflikt ist Mobbing, dann sind wir wieder so ein bisschen beim Einstieg. Nicht jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, du wirst gemobbt, da war ich eingangs einmal, müssen wir dann, nachdem wir es erstmal respektiert haben, dass du dich so fühlst, müssen wir in der Analyse aber nicht immer auch als Mobbing akzeptieren. Also erstmal akzeptiere ich, dass du dich gemobbt fühlst, dann gehen wir in eine Analyse und es kann sein, dass wir danach aber auch anerkennen müssen, so Leute, ihr habt hier halt einen Konflikt. Also so, welcome to life.
Ja.
Ihr habt Konflikte miteinander und ich werde euch zur Seite stehen, als euer Trainer, als euer Lehrer, als was auch immer. Aber ich werde euch nicht erzählen, dass das unnormal ist, was ihr hier habt. Also ihr habt eine Meinungsverschiedenheit, Leute. Jetzt kommt damit klar, dass da werden wir nicht den Stempel Mobbing draufkleben. Wird nicht passieren. Du findest, dass Markus zu viel im Unterricht kippelt, weil dich das ablenkt. Markus findet, dass du ein Stück weit, keine Ahnung, niemals mit ihm teilst. Okay. Vielleicht stimmt ja beides. Und vielleicht müsst ihr jetzt trotzdem miteinander klarkommen und wir müsstet vielleicht auch niemals beste Freunde werden, aber ich erwarte von dir, dass du aufhörst, auf dem Schulhof hinter ihm herzurennen und zu sagen, du bist hier die faule Socke und ich erwarte von dir, dass du aufhörst, jedes Mal im Unterricht, wenn er einmal kippelt, irgendwelche komische solche Geräusche zu machen, die einfach auch unnötig sind. So, und dann akzeptieren wir den Mensch so, wie er ist. Wir sagen, es ist normal, dass ihr unterschiedlich seid. Ihr müsst auch niemals vielleicht best friends werden, aber ey, Leute, das Minimale, worauf wir uns einigen, ist, dass wir uns nicht damit fertig machen, dass wir individuell sind. Also das wird hier in dieser Klasse nicht passieren.
Ja. Ja, und da sind wir bei Selbstliebe, die du ja sehr, sehr oft angesprochen hast, in dem Moment, wo mein Unterschied sein darf und auch der Unterschied meines Gegenübers sein darf, sind wir im Bereich von Akzeptanz und Selbstliebe. Und das, glaube ich, ist für Eltern eine ganz klare Message, was wir machen können, um Kinder im Mobbing-Bereich zu stärken. Mhm. Ich habe eine Frage aus der Community. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich sie so unterbringe. Vielleicht ist das jetzt nochmal so ein ganz guter Abschluss. Den meisten Eltern ist schon irgendwie klar, dass es jetzt darum geht, zu Hause ein Safe Space zu sein, zuzuhören, aufzufangen, zu sagen, hey, das, was du da hörst, das ist eine Meinung, das stimmt nicht. Ne? Dass wir quasi den Gegenentwurf haben und eben die Selbstliebe in unserem Kind stärken. Das kann ja sehr unterschiedlich aussehen, wie wir das machen, indem wir Hobbys unterstützen. Das zum Beispiel ist ein Punkt. Natürlich das Kind erstmal annehmen, wie es ist.
Genau.
Bedingungslos lieben, das hat alles damit zu tun. Und jetzt ist aber eine Frage, wenn ich jetzt merke und die meisten Eltern merken, also die Eltern, die hinschauen, das sind ja auch die, die in der Regel hier solche Inhalte konsumieren, das sind die, die wollen, die unterstützen wollen in diese Richtung und eh schon sehr beim Kind sind und dann auch in der Regel merken, irgendwas stimmt hier nicht, beim Kind geht es nicht gut, da ist irgendwie was.
Ja.
Und jetzt gehen die mit diesem, vielleicht hat es das Kind auch geäußert, und jetzt gehen die mit diesem Anliegen in Schulen. Und das, was ich ganz, ganz oft zurückgemeldet bekomme, ist, und da werden wir aber nicht ernst genommen.
Ja.
Die Problematik, weil die einfach so häufig auftaucht, würde ich gerne noch einmal mit reinnehmen. Hast du einen Erfahrungswert, einen Tipp, wie Eltern da ein bisschen mehr auf offenere Ohren stoßen oder vielleicht gleichzeitig einen Appell Richtung Schule?
Ja, ich glaube, dass, gerne in beide Richtungen einen Appell. Erstens fangen wir mit der Schule an, weil die hatten wir heute schon. Wenn sich Eltern bei euch melden, egal was ihr für ein Bild von diesen Eltern habt und egal was wir für Vorerfahrungen haben, in dem Moment, wo das geäußert wird, nehmen wir es erstmal ernst. Punkt. Bedingungslos. Ausrufezeichen. Heißt am Ende ja noch nicht, dass wir im Endergebnis, nachdem wir in Gesprächen waren, zum gleichen Endergebnis kommen wie vielleicht die Eltern. Aber von vornherein zum Beispiel so eine Schublade auf, oh nee, die schon wieder oder sonst was, das passiert leider auch. Das müssen wir fairerweise ansprechen. Also Schule muss erstmal bedingungslos offen dafür sein, was nicht heißt, dass wir uns dann in ewige Gespräche abdriften müssen. Wir müssen es dann einmal analysieren. Aber an die Eltern habe ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil Eltern eben halt auch gerne davon ausgehen, wenn wir jetzt mal von dem Eltern des vermeintlichen Opfers reden, dass ihr Kind zu nichts was dazu getan hat. Also mein Kind ist das, ne, der Engel, also da, das hat ja nie was gemacht. Und das stimmt halt auch nicht immer. Wenn wir dann auch schon vorwurfsvoll auf Lehrkräfte zugehen und so mit so einer inneren Haltung kommen, so, ja, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Machen Sie Ihren Job denn überhaupt nicht vernünftig? Und das muss nicht in Worte gefasst sein, das muss nur als Hintergrundenergie mitschwingen. dann kann ich verstehen, dass manchmal auch Lehrkräfte, die zurückgespult, all das, was wir in dieser Folge besprochen haben, leisten, jeden Tag, alles dafür tun, dass es rund läuft. Sich manchmal einfach nur ein Danke erhoffen oder ein bisschen Zusammenarbeit mit den Eltern sich wünschen. Dann kommen die Eltern aber nie zu irgendwas. Aber wenn ihr Kind gemobbt wird, dann stehen die Eltern da mit so einer Klaviatur an Erwartungshaltung. Und da kann ich manchmal auch die Lehrkräfte verstehen, die sich denken, nee, also ich halte es nicht für richtig, aber ich kann es verstehen. Ja. Die sich denken, nee, komm, wirklich nicht. Das ist nicht gut, aber das kann ich verstehen. Das heißt aber, für Eltern wäre ja eine Sache wichtig. Engagiere ich mich grundsätzlich in der Schule? Ja, nein, vielleicht unterstütze ich die Lehrkraft bei den Eltern, bin ich beim Elternabend da, sorge ich dafür, dass bei Klassenpflegschaftssitzungen oder sonstiges Dinge umgesetzt werden, helfe ich mit beim Förderverein. Also bin ich irgendwie engagiert, denn es gibt häufig so diese Forderungshaltung von Seiten von Eltern, aber ich glaube, Schule könnte auch deutlich entspannter sein, wenn Eltern mal wieder mehr mit anpacken würden. Mhm. Und nicht so sinngemäß ganz viel erwarten, aber wenig leisten wollen. Und ich weiß auch, dass für einige Eltern vielleicht jetzt auch gerade viel zu deutlich und nee, das wollte ich nicht hören. Aber ich glaube, das Problem ist, es fängt meistens ganz, ganz vorne an. Wenn mich nämlich wirklich engagiere in der Schule, die Lehrkraft weiß, boah, ich bin da. Wenn die Lehrkraft weiß, das ist eine Mama oder ein Papa, auf den kann ich mich auch als Lehrkraft verlassen. Die unterstützt mich. Die kommen nicht nur mit Problemen, sondern auch einfach mal mit einem Danke um die Ecke oder sonst was. Und du kommst dann mit einem Problem um die Ecke. Versus, du bist eigentlich nur am Meckern, bist nie da. Man weiß über dich, dass du im Klassenchat ständig schlecht über die Lehrerin schreibst. Und dann kommst du an. Dann halte ich es aus Sicht der Lehrkraft, aus professioneller Sicht, für egal, wer da vor dir sitzt, wenn über Mobbing gesprochen wird, weil du musst es eigentlich professionell trennen können. Aber das kann man auch nicht erwarten. Ey. Also wirklich, das sind Menschen, die sitzen. Und deswegen wäre für mich als Elternteil erstmal wichtig, wie sehr unterstütze ich Schule mit allem, was ich kann im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wertfrei in diese Gespräche gehen, unbedingt vorwurfsfrei, nicht sofort der Lehrkraft so links und rechts eine Backpfeife geben und dann auf Hilfe hoffen. Klar beschreiben, ich bin an der Lösung interessiert und nicht darum, mein Kind als den sozusagen schuldlosen Engel darzustellen. Wenn aber wirklich all das gegeben ist und eine Lehrkraft sich überhaupt nicht äußert, auch da habe ich gerade einen Fall bei uns im erweiterten Umfeld, wo gar nichts passiert, da finde ich, darf es dann auch ein Stück weit höher zur Schulleitung gehen, muss es auch. Und wenn da nichts kommt, muss es auch noch ein Stück weit höher gehen. Aber ich glaube, soweit muss es gar nicht kommen, wenn die Beziehung zwischen Eltern und Lehrern wieder auf ein anderes Level gehoben werden würde. Und da sind nicht nur die Lehrer für verantwortlich. Ich bin auch ganz viele Eltern.
Das ist ja Balsam für meine Ohren und mein Lehrkraftherz, aber auch mein Elternherz an dieser Stelle, weil ich dafür schon so lange plädiere, dass wir uns um diese Beziehung kümmern müssen. Ja. Es gibt die Beziehung zwischen Eltern und Kind, die im besten Fall sehr stark und sehr gefestigt ist. Es gibt die Bindung zwischen Lehrkraft und Kind, die wir möglichst als Eltern nicht allzu doll torpedieren sollten und die, wenn da eine zugewandte Lehrkraft ist, eben auch vielleicht schön gefestigt ist. Aber diese andere, um die kümmern wir uns aus beiden Seiten, das finde ich ganz wichtig zu sagen. Ja. Manchmal nicht intensiv genug und wenn dann vielleicht sogar noch unsere Schulbiografie dazu kommt und ich bei der Lehrkraft meines Kindes irgendwie an all meine vielleicht nicht so tollen Lehrkräfte zurückdenke, dann ist das Beziehungskonto schon bei -5, bevor ich das erste Mal auf diese Lehrkraft treffe. Und wenn ich mich darum nicht kümmere, darauf einzuzahlen, dann wird es schwer, wenn das erste ist, womit ich komme. Ja, mein Kind wird hier gemobbt und sie machen ja gar nichts.
Sie machen nichts, ja, voll. Das ist
genau.
Manchmal ist
deswegen,
von anderen ja hören, das ist vielleicht auch nochmal für die Eltern, lasst euch da auch nicht so viel einreden. Vielleicht haben auch manche jetzt gerade den Wechsel vor der Schule vor sich. Zum Beispiel in der Grundschule meiner Tochter, die ist jetzt schon in der weiterführenden Schule, das heißt, es liegt schon ein Weilchen zurück, wurde uns gesagt, oh nein, ihr habt die Lehrerin XY, die ist schrecklich. Und ich dann so da hingegangen zum ersten Elternabend und habe mir gedacht, naja gut, nur ne, wieder so dieses Thema, nur weil alle sagen, da ist jemand, das heißt erstmal noch gar nichts. Und das war so eine tolle Lehrerin. Wirklich. Also ja, vom alten Schlag ein bisschen und an manchen Stellen, ja, hat man den alten Schlag auch noch gespürt, kurz vor der Rente. Aber eine tolle Beziehung zu den Kindern auch, eine klare Haltung, was sie sich vorstellt. Und die hat das wirklich toll gemacht. Hätte ich nur geglaubt, was man mir in der Gegend erzählt hätte, wäre ich zur schlimmsten Lehrkraft der Welt gegangen. Und ja, das, da muss man sich vor schützen, weil du hast es gesagt, die eigene Biografie spielt dann vielleicht in den Erzählungen mit eine Rolle. Du hast eben allgemein schlechtes Bild von Lehrern und auf einmal wird Frau zur schlechten Lehrerin. Und du gehst 4 Jahre mit einer Lehrerin durch die Zeit und fragst dich, warum ist denn alles so schwierig? Aber dass du deinen eigenen Gedankenimpuls nicht einmal hinterfragst und in die Selbstreflexion gehst, so warum finde ich die denn überhaupt so? Also, oh, krass, das kommt gar nicht von mir. Ah, okay, ich gucke vielleicht nochmal neutraler hin, das kann die Beziehung so verbessern und ich kann für mich jetzt erstmal nur sagen, ob jetzt beruflich oder auch im privaten Umfeld, natürlich sehe ich Dinge bei Lehrkräften, wo ich sagen würde, unter dem Deckmantel des Experten für Mobbingprävention finde ich einiges kritisch, aber ich, mit allen Lehrkräften, mit denen ich bis jetzt in Kontakt war, habe ich das Gefühl, die wollen. Den fehlt mir mal an Wissen und die 3-4%, die ich kennengelernt habe, wo ich sagen würde, boah, um ehrlich zu sein, hier reden wir eigentlich über, das ist der falsche Job für dich. So,
ja,
die gibt es. Aber der Großteil sind tolle Lehrkräfte. Manchmal überfordert, manchmal gestresst, aber man spürt, wenn man mit denen ins Gespräch geht, genauso wertfrei.
Ja.
Die wollen, die haben Bock.
Ja.
Die sind irgendwann mal angetreten, um Kindern, also ich meine, du willst Kinder bilden. Du hast Lust, dich jeden Tag vor eine Gruppe von Menschen zu stellen und denen etwas beizubringen, was die nicht können vorher.
Ja.
Also da musst du ja schon ein gewisser Schlag Mensch für sein. Ne? Und deswegen, das darf man, glaube ich, nie vergessen als Eltern, dass da eigentlich Menschen sitzen, die auch wenn man ganz alleine an vorderster Front stehen und ein einfaches Danke und ein Wie geht's Ihnen ist vielleicht auch mal angebracht.
Und gerade wenn wir uns im neurodivergenten Kontext bewegen, dann wissen wir Eltern sehr gut, was es für eine Aufgabe ist, eins, vielleicht zwei dieser Kinder tagtäglich zu begleiten und können uns dann vielleicht vorstellen, wie es ist, das in einer Gruppe oder in einer Gruppe zu begleiten, wo wir das für jedes einzelne Kind eigentlich machen möchten und wo auf der anderen Seite entsprechend viele Elternteile sitzen und auch eine gewisse Erwartung an uns haben, dass wir erstens nicht das Gleiche leisten können, wie das im 1-zu-1-Kontext zu Hause ist, dafür Verständnis aufzubringen. Aber, und das war die Perspektive, die du vielleicht auch, ja, oder die du reingebracht hast, eben auch zu sehen, mein Kind, ja, das hat halt ADHS, eine gewisse Bewegungsfreude, das stört in Anführungsstrichen die Gruppe ja nicht bewusst, aber dass ein Kind sich von dauerndem Gezappel und sehr viel Bewegungsdrang eben auch in seinem Lernprozess eingeschränkt fühlen kann. Auch dafür müssen wir ein gewisses Bewusstsein haben als Eltern neurodivergenter Kinder, auch wenn natürlich da das Schutzbedürfnis von Eltern gegenüber dem Kind noch ein bisschen größer ist und wir mal sagen, oh, mein Kind ist ja sowieso schon immer auf dem Außenseiterplatz und ne, wir sind schnell in diesem Kampfmodus und den verstehe ich auch, dafür habe ich ganz viel Verständnis. Aber wir kommen, also wir wollen ja eine Zusammenarbeit mit der Lehrkraft und die ist essentiell wichtig und so wie du es gesagt hast, wir sind ja keine Dompteure von Lehrkräften als Eltern und sagen, wenn wir das sagen, dann macht die, was ich will. Das kann auch nicht der Anspruch sein, aber mit dem, was du gesagt hast, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit für eine gute Zusammenarbeit und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das, womit ich komme, ernst genommen wird und auch richtig eingeordnet wird. Und das finde ich nochmal ganz, ganz toll, dass wir dieses Feld aufmachen konnten. Und damit beenden wir dieses wahnsinnig schöne, aufschlussreiche Gespräch. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe auch für mich selbst nochmal wirklich viel mitgenommen. Einige, ich mag so konkrete Formulierungen, die da zwischendurch drin waren. Sowas nehme ich mir immer sehr gerne für meinen Lernprozess mit. Oh, und hier wird jemand auch gerade wach, wie passend. Denn das könnt ihr zu Hause jetzt nicht sehen, aber ich hatte einen Gast auf dem Rücken. Mein Baby hat da diese Podcast-Folge sehr verlässlich übergeschlafen. Dein gesamtes Angebot, deine Arbeit, dein Institut für alle, die vielleicht in diese Richtung sich weiterbilden möchten und auch deine Bücher, all das verlinke ich in den Shownotes. Schaut da unbedingt vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Dieser Podcast geht in eine kurze Weihnachtspause und startet dann aber direkt wieder mit einem Interviewformat, auf das ich mich sehr freue. Bis dahin.
Danke, ciao.
Und zu guter Letzt natürlich noch ein herzliches Dankeschön an Jakob Jentsch und Voice Art Productions für die Bearbeitung und die Produktion dieser Folge.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.